Hallo und herzlich willkommen zu Kurz und Knackig, unserem Kurzformat, in dem wir euch in mehr oder weniger 15 Minuten eine D&D-Kreatur aus dem Multiversum vorstellen möchten. Ja, ich steige einfach direkt mit der Frage ein. Sebastian, du sitzt bei mir. Welche Kreatur hast du uns heute mitgebracht?
Ja, ich habe einen D&D-Klassiker und auch ein D&D-Original mitgebracht. Ich spreche heute ganz kurz und knackig über Mimics.
Nice.
Mimics, die meisten werden entweder schon mal, also die meisten Spieler oder Spielercharaktere werden schon mal einem begegnet sein oder zumindest Geschichten oder Memes davon gesehen haben. Mimics sind verschlagene Gestaltwandler, die sich als unbelebte Gegenstände, ganz klassisch irgendwie die Schatztruhe oder die Tür, tarnen, um dann eben als gerissene Raubtiere ihre Beute zu überlisten. Wie gesagt, es ist ein D&D-Original, es ist tatsächlich auch von Gary Gygax erfunden worden für die erste Edition von D&D und tatsächlich bin ich nicht sicher, ob das irgendwo anders nochmal eine Ursache hat, also ob das quasi von irgendwo inspiriert wurde, aber ich habe jetzt gar nichts gefunden, also ich kann sogar fast mal annehmen, dass das ehrlich gesagt einfach eine Reaktion von Gary Gygax darauf war, dass seine Spielercharaktere, wie vermutlich viele andere Spielercharaktere auch, sich gierig auf jede Truhe gestürzt haben und dann irgendwann die Möglichkeit gesehen hat, da eine interessante Begegnung draus zu machen.
Mega nice. Darf ich nur kurz was fragen? Weil ich finde es so lustig, weil du es gerade gesagt hast, dass es einfach Raubtiere sind.
Ja, also ja, meine Tiere kann man jetzt vielleicht ein bisschen. Also es sind Jäger, ob sie jetzt Tiere, also es sind definitiv keine, also eigentlich sind es keine Tiere, es ist, hat sich geändert. Ich glaube, in der 5. Edition sind es Gestaltwandler quasi von der Form her. Es ist nicht unbedingt ein Tier, aber genau, es sind in dem Sinne Jäger und sie sind auch darauf angewiesen zu jagen. Also das bezeichnende Merkmal, das, was sie kennzeichnet, ist eben, dass sie eigentlich jede Form annehmen können, beliebig. Also ein bisschen vergleichbar vielleicht natürlich mit einem Extrem, aber mit einem Oktopus oder so. Sie können jede Form annehmen. Die einzige Einschränkung, die sie haben, ist, dass sie ihr Volumen beibehalten müssen. Das heißt, sie können sich nicht größer oder kleiner machen im Volumen, als sie letzten Endes als Mimik dann auch wirklich sind. Wenn sie das tun, können sie im Prinzip fast perfekt oder eigentlich perfekt die Farbe und Textur imitieren, besonders eben von Holz, Metall, Stein und den anderen häufigeren Materialien. Heißt genauso das, was ich eben gesagt habe, eine Tür, ein Fass oder halt ganz, ganz klassisch die Truhe ist dann eben für einen Mimik sehr einfach nachzuahmen. Interessant ist auch, laut den Regeln, in der 5. Edition auf jeden Fall, ist ein verkleideter Mimik überhaupt nicht von einem normalen Gegenstand zu unterscheiden. Heißt, Rules as written, kann ein Spielercharakter würfeln, was er möchte, also Nachforschung, was auch immer, Wahrnehmung und einen kritischen Erfolg haben und meinetwegen auf eine 29 oder 30 kommen. Theoretisch müsste man, wenn man es so macht, wie die Regeln schreiben, würde der Spielercharakter kein einziges Indiz dafür finden, dass die Tür, vor der sich gerade befinden, keine echte Tür ist, dass die Truhe, vor der sie gerade stehen, keine echte Truhe ist.
Dass der Heiltrank, den man gerade trinken möchte, kein Heiltrank ist.
Ja. Ja, das auch. Und es ist halt, also, was mir direkt einfällt, ist es natürlich eine sehr, sehr gute Anwendung für den Zaubertrick Magierhand, wenn man ihn hat, jede Truhe mit Magierhand zu öffnen und jede Truhe auch mit Magierhand zu leeren, weil ein Mimic eben, auch wenn er von, keine Ahnung, einem Stab oder was auch immer berührt wird, entscheiden kann, einfach weiter still und starr zu bleiben. Also man kann ihn jetzt auch nicht, wenn man mit einem Stock draufhaut, wird man das jetzt nicht unterscheiden. Wenn man jetzt die Axt nimmt und auf die Truhe einschlägt, okay, dann hast du vermutlich schon eine Reaktion, also dann wirst du schon merken, aber jetzt, genau, im Prinzip kann der Mimic so lange diese Form beibehalten, wie er möchte im Prinzip.
Es bedeutet aber auch, dass der Mimic, der mal in der Truhe war, auch, also Gestaltwandler, ist ja dann schon so, dass es nicht auf eine Gestalt festgelegt ist, sondern dass er, keine Ahnung, am einen Tag in der Truhe ist, am nächsten Tag eine Tür. Nur halt das Volumen muss gleich bleiben.
Genau, also wie gesagt, das Volumen, das ist glaube ich der Punkt. Du kannst natürlich Volumen halt, dann hast du halt drei Achsen zur Verfügung, um das zu bearbeiten. Heißt, du könntest natürlich dich entsprechend dann halt besonders dünn machen, dann kriegst du vielleicht auch das gleiche Volumen einer Truhe in eine Tür. Wichtig ist ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Tür mal nimmt, kann die Tür ja durchaus dicker oder dünner sein als eine echte Tür. Also das könnte auch eine 2 mm dünne Schicht quasi sein, die über einer echten Tür drüber liegt. Der Mimic muss nicht eine echte Tür ersetzen, sondern der kann sich auch über eine drüber legen. Insofern ist da relativ viel flexibel. Was ich spannend fand, auch da gibt es so gewisse, also jetzt alles in Rahmen von dem, was man quasi aus der realen Welt oder der Biologie in eine Fantasy-Welt übertragen kann, gibt es gewisse Parallelen zu Tintenfischen oder Oktopussen, Die Gestaltwandlung ist oberflächlich bei einem Mimic. Also die Organe im Inneren des Mimics werden dann einfach weiter arrangiert. Die werden aber dann eben, verändern sich nicht. Also es verändert sich letzten Endes nur im Prinzip die Haut. Und das verändert sich durch einmal die Textur der Haut, er verändert sich durch eine Veränderung des Drucks in den Kapillaren, also im Prinzip in den Blutgefäßen auf der Oberfläche. Dadurch kann er im Prinzip dann die Haut glatt machen oder halt ja altes Holz imitieren. Und er kann eben halt aus dem Inneren seines Körpers, aus den Muskeln heraus, Farbpigmente in diese Kapillaren bringen, um dann entsprechend die Farbe des Gegenstands, das in denen nachmachen möchte, anzunehmen.
Okay, das klingt einfach nur ziemlich wild. Ich habe wirklich Mimics jetzt immer sehr einfach betrachtet, aber das klingt ja richtig nach, also das ist ja crazy, wenn du das so erzählst, das klingt ja einfach wirklich wie so ein, ja, gestaltwandelndes Lebewesen, also ein Oktopus oder was auch immer.
Ja, und das ist, glaube ich, das, was mir jetzt auch bei der Recherche aufgefallen ist. Ich habe auch immer gedacht, okay, ein Mimic sieht halt einfach aus wie eine Truhe mit halt einem Mund und kann sich halt verkleiden als was anderes, aber Mimic ist halt wirklich komplett frei in der Gestalt, kann sich anpassen und es ist nur oberflächlich, ne? Die eigentliche Form ist nicht so richtig bekannt eines Mimics. Ich denke, dass das relativ amorph irgendwie sein wird. Also zumindest halt auch, vielleicht ist auch ein Mimic grundsätzlich sehr variabel in seiner Gestalt. Und die eigentliche Farbe, das wurde irgendwo mal geschrieben, ist so grau, vielleicht so ein bisschen meliert oder irgendwie mit gepunkteten verschiedenen Grautönen. Aber in der Regel wird man ein Mimic nicht in seiner wahren Gestalt anfinden. Obwohl zum Beispiel ich es cool fände, wenn ein Mimic wenn er getötet wird durch einen Abenteurer oder eine Abenteurerin, dass er dann im Prinzip diese Verkleidung oder die angenommene Gestalt verliert und dann wieder in seine eigentliche Gestalt zurück oder sich zurückbegibt. Genau, soweit erstmal so zu diesem Kernding des Gestaltwandels. Der Mimic ist im Prinzip dadurch gekennzeichnet, das ist das, was sie auszeichnet. Ein Mimic hat im Prinzip nur das Ziel zu überleben. Um zu überleben, muss er halt eben auch fressen. Dafür nutzt er im Prinzip diese Lauerjagd oder diese Taktik des Gestaltwandels, um andere Kreaturen zu jagen. Heißt auch, er wird tendenziell das Wissen Mimics, das Lernen Mimics, die Gestalt von Objekten annehmen, die häufig angefasst werden. Eine Truhe ist dann halt ideal, eine Tür ist gut, ein Stuhl ist vielleicht auch noch gut. Es gibt auch Schatzhort-Mimics, alle Sachen, wo halt irgendwie, wo man tendenziell eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, berührt zu werden. Es bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel, sich in die steinerne Statue auf dem Brunnen eines Hauptmarktplatzes irgendwie zu verwandeln. Also ist cool, aber das wird vermutlich nicht super oft berührt werden und dann hat man halt irgendwie nicht so richtig viel davon.
Also der Mimic ernährt sich von Geltung oder sowas ähnlichem. Ja. Mir fällt gerade nur ein, gibt's eine Möglichkeit, dass Mimics sich quasi zusammenformen? Weißt du, dass mehrere Mimics?
Ja, habe ich nicht. Also es gibt, kann ich gleich noch mehr zu sagen, es gibt auf jeden Fall Mimic-Kolonien und da kann ich mir das auch wieder vorstellen, dass die dann sich gemeinsam zu mehreren Gegenständen, die miteinander verbunden sind, zusammentun. Aber eigentlich, also das ist eher eine Ausnahme, eigentlich sind Mimics ziemlich klar Einzelgänger. Aber es würde dem natürlich nichts im Wege stehen. Es ist halt nur die Frage, wer von beiden Mimics dann im Prinzip die Beute bekommt. Genau. Mimics sind aber, das würde also dazu noch passen, Mimics sind nicht dumm. Einige Mimics sind sogar in der Lage, rudimentär Sprachen zu erlernen, wenn sie sie oft genug hören. Und es gibt auch in älteren Editionen höhere Mimics, die tatsächlich sehr intelligent sind, mit denen man sich unterhalten kann und wo auch ein Mimic tatsächlich auch mit Abenteurergruppen verhandeln kann. Also ich lasse euch jetzt hier durchwenden, gib mir das und das, was auch immer.
Das ist ja nur geil. Das ist wie dieses eine Buch, weißt du, das ist es auch aus Harry Potter?
Ja, ein bisschen, das ist das Buch für, wie heißt das, Geschöpferkunde, für Hagrid kaufen, ich glaube im dritten oder dritter muss es sein, ja. Ähnlich, ja, da kommen wir auch noch zu, es gibt auch Buchmimics, ich greife kurz vor, es gibt Buchmimics im Klerus von Ogmar, dem Gott des Wissens, die legen sich wie einen Buchumschlag um das Buch, schützen dieses Buch damit vor Feuchtigkeit, Feuer oder physischem Schaden. Also sind wirklich wie so eine Buchhülle letzten Endes für sehr besondere, sehr wertvolle Bücher und werden halt dann entsprechend ernährt. Also die sind im Prinzip quasi domestiziert und werden anders genutzt. Und wenn sie halt kein Futter bekommen, dann nehmen sie minimal Blut eben von den Personen, die das Buch lesen wollen. Aber es ist eine ziemlich coole Art und Weise. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, mal so ein Buchmimik einzusetzen, weil das halt auch dann keine Kampfbegegnung ist im Sinne, sondern es ist einfach nur es ist ein besonderes Buch und das ist halt in einem Mimik drin, der das halt dann schützt und halt wie so eine Art Umschlag darum bildet.
Das ist eine mega nice Idee.
Aber genau, also noch ein paar Sachen so zur Mimik-Biologie und dann können wir noch so ein paar mehr zu den Fun-Facts kommen. Mimics haben überall auf ihrer Haut, das ist egal, welche Gestalt sie annehmen, lichtsensible Sensoren, die eben natürlich in der Lage sind, Licht zu detektieren, aber auch Wärme in einem Radius von circa 30 Metern, womit sie im Prinzip dann halt wahrnehmen können, wenn sich jemand nähert und wer sich nähert und demnach auch darauf reagieren können, wenn sich eine Person dem Mimic nähert oder wenn sie halt wissen, dass sie sich irgendwie angriffsbereit machen sollen. In den älteren Editionen war es sogar dann auch noch so, dass diese Sensoren, also Lichtsensoren, wenn die starkem Licht ausgesetzt werden, dass sie dann sehr schnell überreizt sind oder den Mimic sogar dauerhaft blenden können. Aber in den älteren Editionen, muss man sagen, waren Mimics auch komplett an unterirdische Lebensräume gebunden. Mhm. Also da gab es keinen Mimic, der im Prinzip unter Tageslicht war. Die waren immer in irgendwelchen dunklen Gewölben und so. Es ist ein bisschen anders mittlerweile in der 5. Edition. Deswegen würde ich da, also kann man nehmen, aber muss man ein bisschen einfach gucken. Genau, und jetzt so Richtung des Moments, in dem ein Spielleiter einen Mimic einsetzt, beziehungsweise Spielercharaktere mit einem Mimic in Berührung kommen, ist eben dann der Moment, wenn sie auf eine Tür zugehen, sie berühren möchten, auf eine Truhe zugehen, sie berühren möchten und dann ein meistens relativ kurzer Kampf entfacht wird. Mimics verfolgen im Prinzip die Taktik, unabhängig davon, ob es Abenteurer sind, vermutlich sind sie sogar lieber, wenn es keine sind, dass sie in dem Moment, in dem Beute ihre Haut berührt, unmittelbar ein klebriges Sekret freigeben, was die Kreatur an den Mimic dran klebt. Diese Klebwirkung ist wirklich sehr, sehr stark, lässt sich aber wohl, das ist auch nochmal so ein interessanter Side-Fact, kann man auch nochmal vielleicht ganz cool in den Charakter einbauen, lässt sich mit Alkohol wohl schwächen, vermutlich hätte ich jetzt gesagt eher stärkerem Alkohol und lässt halt auch nach dem Tod des Mimics eigentlich ziemlich schnell unter einer Minute direkt wieder nach. Wenn der Mimic dann festgeklebt ist an der Kreatur, also dann verlässt er im Prinzip auch weitgehend die Figur, die er hat. Also der braucht dann nicht mehr die Truhe zu bleiben, sondern kann halt so ein bisschen amorpher wieder werden, kann dann so Scheinfüße, also Pseudopodien ausbilden und mit denen dann im Prinzip einfach auf die Kreatur einschlagen, während sie immer noch an ihm festgeklebt ist. Oder es mit seinem Mund beißen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in das Monster Manual der 5. Edition reinguckt, da ist ja so ein Truhen-Mimic drin mit irgendwie einem riesigen Maul und ich weiß nicht wie vielen Zähnen, mehr als 50 oder so. Und dann eben danach schnappen.
Wenn der Mimic dann gebissen hat, hält er das Opfer auch fest? Versucht er das zu verschlingen? Oder wie verhält sich das?
Genau, also Mimics haben hauptsächlich die Taktik, dadurch, dass sie relativ langsam sind oder deutlich langsamer sind als die meisten Kreaturen, denen sie begegnen werden. Also laut Spielwerten haben sie eine Bewegungsrate von 4,5 Metern. Ein neuer, normaler Abenteurer wird in der Regel doppelt so schnell sein. Heißt, dieses Kleben ist erstmal einfach, um im Kontakt zu bleiben, beziehungsweise die Kreatur erstmal halt dort zu halten oder zumindest im Kontakt eben zu halten. Und dann werden sie in der Regel versuchen, einfach mit den Scheinfüßen und den Bissen die Kreatur erstmal einfach zu töten und dann würden sie langsam im Prinzip dann halt einfach verschlingen. Ich denke, die logischste Variante, wenn man jetzt so die Spielwerte sich anguckt, erstmal auf die Kreatur einzuschlagen, beziehungsweise wenn sie in Reichweite des Mundes ist, halt zu beißen. Und wenn die Kreatur dann hoffentlich relativ schnell tot ist, jetzt muss man sagen, ein Mimic macht durchschnittlich 7 Schaden mit beiden Angriffen, also mit den Scheinfüßen oder dem Biss. Mhm. Ein Gemeiner in der 5. Edition hat 4 Trefferpunkte, heißt eigentlich ein Angriff vom Mimic reicht in der Regel, um einen normalen Bewohner der Welt zu töten und dann im Prinzip zu verschlingen. Heißt, das geht in der Regel relativ schnell. Geht halt nicht so schnell, wenn man es mit Abenteurern zu tun hat. Deswegen vielleicht dann halt auch so ein bisschen der Blick auf Einsatzmöglichkeiten von Mimics zu Ende dieser Folge. Ich finde Mimics eigentlich besser als eine Art Falle zu verwenden, die Ressourcen braucht oder halt vielleicht sind es gerade auch eine zeitrelevante Situation ist. Also sagen wir zum Beispiel, die Abenteurergruppe muss ein einstürzendes Gebäude verlassen. Dann ist eine Mimic-Tür ein sehr, sehr unangenehmes Hindernis, wenn man daran festgeklebt wird. Finde ich eine viel spannendere Variante als einen Mimic-Kampf, weil man muss ganz ehrlich sagen, ja, der hat relativ viele Trefferpunkte, aber der hat halt 4,5 Meter Bewegungsreichweite. Wenn einmal sich ein Spielercharakter von dem gelöst hat, was einen Schwierigkeitsgrad von 13 hat, dann wird der Mimic keinen einzigen Spielercharakter mehr berühren können in der Regel, außer man hat halt Gelände, das beeinflusst. Oder man kombiniert einen Mimic mit einer anderen Kreatur, mit einem Boss und hat mehr so ein paar Mimics im Raum, die halt dann nochmal mehr als so Geländeelemente im Prinzip funktionieren. Aber ich finde die Idee eigentlich am spannendsten, halt einen Mimic dann einzusetzen, wenn er wirklich wehtut, also wenn es gerade darauf ankommt, dass man im Prinzip Zeit damit verliert, gegen diesen Mimic zu kämpfen. Oder man macht Spielercharaktere paranoid, das geht natürlich auch
immer. Heiltrank zum Beispiel, ne? ja, ich dachte nämlich die ganze Zeit, ob es nicht auch eine Möglichkeit ist, wenn der Mimic groß genug ist, sage ich mal, dass er eine Kreatur auch verschlingt einfach.
Ein riesiger Mimic könnte das vermutlich schon, ja. dann müsste man einfach nochmal Spielwerte ergänzen, aber sicher denkbar auf jeden Fall.
Aber es sind irgendwie ganz coole, Kreaturen. Ich glaube, es ist immer ein bisschen Spaß, wenn man, also wir hatten tatsächlich jetzt letztens bei uns in der Sitzung, wir gegen Mimic und ein Teil der Spielerin kannte die halt gar nicht und die war natürlich echt überrascht, als es plötzlich hieß, keine Ahnung, die Truhe bekommt Augen und es formt sich ein riesiger Mund, also das sorgt schon für irgendwie Schock erstmal am Tisch, ja.
Ja, dann funktioniert sie sehr gut. Also wenn man Spieler hat, die vielleicht in der ganzen, also nicht so viel Erfahrung im Spiel haben oder vielleicht auch noch nicht die ganzen Klassiker kennen, dann ist es natürlich eine sehr, sehr wirkungsvolle Kreatur. Das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn man das machen kann.
Cool.
Genau, soweit von meiner Seite kurz und knackig Mimics. Hast du noch irgendeine Frage?
Nee, ich habe eine Frage gestellt. Mich hat das mit dem Verschlucken so ein bisschen interessiert. Fürs nächste Mal.
Perfekt.
Ganz herzlichen Dank dir.
Danke dir, Silvan. Danke euch fürs Zuhören.
Genau, bis ganz bald. Vielen Dank euch. Ciao.
Ciao.